Ich habe dieser Stimme sofort vertraut und habe in diesem Moment die Entscheidung getroffen, ich drehe um. Exakt an der Stelle passierte dann 48 Stunden später nach meiner Entscheidung der größte Unfall aller Zeiten am Mount Everest. Und es sind 16 Menschen gestorben.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Steve Kröger. Er hat die 7 Summits bestiegen, die höchsten Berge aller 7 Kontinente. Extremsportler, arbeitet als Speaker und Coach und versteht sich als Personal Trainer für Sinnfragen. Ob er ein Hoffnungsmensch ist oder einfach nur ein Überflieger mit all den Auszeichnungen, die er erhalten hat, darüber werden wir reden und ihr werdet es sehen. Herzlich willkommen, Steve. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Schön, dass ich hier bin. Freue ich mich.
Ja, großartig. Ja. Wenn man dich ankündigt, das ist ja wirklich spektakulär. Man ist gleich ganz oben. Sag mal, wie kommt man auf die Idee, die 7 höchsten Berge der Kontinente zu besteigen?
Es war ein Kindheitstraum. Also auch mein Vater hat es sich nicht nehmen lassen, mich einmal mal zu fragen, Steve, was möchtest du später einmal werden? Da war ich 5 Jahre, als er mir die Frage gestellt hat. Und ich hatte keine klare Antwort, aber ich hatte eine sehr, sehr klare innere Stimme. Ich hatte so ein inneres Bild in mir. Und in diesem inneren Bild habe ich schneebedeckte Berggipfel gesehen und mich selber auf einer Vortragsbühne einen Vortrag halten.
Nein, mit 5?
Ja, mit 5. Wie gesagt, als inneres Bild. So, ne? Vielleicht auch irgendwie ein bisschen diffus, aber ich erinnere mich daran, dass diese Situation da war. Und als ich 30 war, das war 2007, da habe ich gesagt, jetzt lebe ich diesen Kindheitstraum und habe mich entschieden, 7 Jahre meines Lebens zu investieren, um dieses Projekt zu realisieren, also die Besteigung der höchsten Berge aller Kontinente.
Dabei kommst du ja aus dem Flachland, ne? Du bist Gegend von Hamburg und so.
Ja, das ist wichtig zu wissen, weil genau, ich komme aus dem Flachland. Ich war weder in den Alpen noch in den Bergen, noch war ich länger als 3 Stunden wandern und ich hatte noch nicht mal Wanderschuhe.
Okay, und dann Mount Everest oder so.
Genau, ich hätte mich auch entscheiden können, einfach mal mit einem kleinen Berg anzufangen. So. Aber für mich war es irgendwie total wichtig, so dieser Spur, diesem Bild zu folgen und habe dann irgendwie auch diese große Entscheidung für mein Leben tatsächlich dann getroffen in diesem Moment.
Ich dachte irgendwie, der hat so viel Reinhold Messner-Filme gesehen, so als Kind oder so.
Aber na, Reinhold Messner war mir natürlich schon Begriff so und auch die Bücher haben mich sehr fasziniert. Aber es gab eine Situation da, das war zu Weihnachten und über die Weihnachtstage hinweg habe ich so eine 7-teilige Mount Everest-Dokumentation gesehen. Und ich saß da jeden Abend sehr fasziniert vor dem Fernseher und habe diese Menschen gesehen, die Bereitschaft hatten, für diese Leidenschaft so ihr Leben zu riskieren. Und ich habe mich gefragt, kann ich das auch? So, die sind so hohe Berge besteigen, kann ich das? Und ich wusste in diesem Moment, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich wollte es herausfinden, ob ich es kann. Und insofern war es für mich so ein Selbstversuch mit hohem Risiko ohne Erfolg.
War das der Punkt? Also quasi den Selbstversuch, kann ich das schaffen?
Ja.
Oder ging es dir mehr um dieses Gipfelerlebnis? Irgendwie so ganz oben zu sein, die Aussicht zu haben und das sagen zu können, so ein Superlativ im Leben zu haben?
Ja, vielleicht ist es eine Mischung aus mehreren Sachen. So, zum einen wollte ich wissen, ob ich es kann. So, ne? Ich wollte wissen, was für ein Mensch muss ich werden, um so eine Herausforderung zu meistern. Und ich wollte natürlich auch, ich hatte so diese Sehnsucht, auf dem Gipfel zu stehen und ich wollte wissen, wie fühlt sich das da oben an? Und ich hatte eine hohe Erwartungshaltung. Ich hatte die Erwartungshaltung, dass wenn ich oben auf dem Gipfel ankomme und dann meinetwegen auch auf diesen 7 höchsten Gipfeln aller Kontinente, ich hatte so diese Erwartungshaltung, danach habe ich ein besseres Leben. Danach bin ich glücklich. Danach habe ich praktisch so das erreicht, was man hier so erreichen sollte. In dieser Welt.
Und hat sich das bestätigt?
Nein. es ist irgendwie ganz anders gekommen. Und es gab eine große Kehrtwendung so innerhalb dieser 7 Jahre, aber das, was ich eigentlich erwartet habe, was in mein Leben kommen soll, ist definitiv nicht gekommen.
Lass uns mal noch an den Anfang gehen, als du dich entschlossen hast, loszugehen und diese Berge zu besteigen. Wie hast du das angefangen? Wenn du keine Bergschuhe hattest und keinen Berg vor der Haustür?
Also ich war erstmal, muss ich sagen, total blauäugig. Ich war auch,
so klingt das irgendwie.
Ja, blauäugig, naiv. Ich wusste eigentlich während dieser Entscheidung, die für mich sehr, sehr klar war, wusste ich eigentlich gar nicht, worauf ich mich da jetzt gerade einlasse. Ich wusste nicht, wie ich mich vorbereiten muss. Ich wusste nicht, dass mich das eine 250.000 Euro privat kosten wird.
Viertelmillion Euro?
Ja, das war mir nicht bewusst. Die hatte ich auch gar nicht, das Geld.
Wollte gerade fragen.
Das hatte ich nicht. Ich wusste nicht, wie gefährlich das tatsächlich ist, was ich da vorhabe. Eigentlich wusste ich nicht wirklich was. Ich wusste nur, dass ich mich nach diesem Gefühl sehne. Und wie habe ich angefangen? Naja, ich dachte, ich fange mal mit dem einfachsten Berg an. Und der einfachste Berg von diesen 7 Summits ist der Kilimandscharo in Afrika. So, und da ich damals aber kein Geld hatte, um auch das Geld bereitzustellen, um den Kilimandscharo zu besteigen, fiel mir ein, Mensch, ich bin noch Personal Trainer
Und das warst du schon zum Zeitpunkt.
Das war ich zu der Zeit, ja. Genau. Und ich habe mit Menschen gearbeitet, die sehr erfolgreich sind und auch irgendwann gemerkt haben, so jetzt bezahle ich einen gesundheitlichen Preis für diesen beruflichen Erfolg. Und mit denen habe ich zusammengearbeitet und mich um deren Fitness und Gesundheit gekümmert. Und ich habe aber gemerkt, die haben gar keinen Bock zu trainieren. Und dann dachte ich, vielleicht brauchen sie ein Ziel, für das es sich wirklich zu trainieren lohnt. Und dann bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, sag mal, kennt ihr den Kilimandscharo? Sagen, ja, das ist der Höchstberg von Afrika. Ich sage, ja, genau. Was haltet ihr davon, wenn wir uns darauf vorbereiten, dann fahren wir dahin, besteigen diesen Berg. Mhm. Ich war zwar selber noch nie da, aber ihr könnt mir alle vertrauen.
Großartig.
Ja, großartig.
Und dann hast du den mitgenommen und die haben es dir quasi bezahlt. Und
ja, so hatte ich auf jeden Fall keine Kosten.
Ja, klar, verstehe. So,
für die hatte das den Effekt, die hatten auf einmal Spaß am Training, weil sie ein Ziel hatten, wo sie sagten, da lohnt es sich für zu trainieren. Und gleichzeitig war es mir für mich die Möglichkeit, mal so den ersten Berg zu besteigen.
Ja, guter Plan.
Ja.
Und so ging das auch. Der ist nicht so anspruchsvoll, oder? Der ist,
Also es ist jetzt, ich sage es mal so, das Schöne am Kilimandscharo ist, der ist 6000 Meter hoch. Das heißt, es war schon wirklich so eine Erfahrung, in der Höhe zu sein, so dem Himmel ganz nah zu sein, dass das geht. Mhm. Und du brauchst da keine bergsteigerischen Vorerfahrungen für. Also du musst dich nirgendwo anseilen oder so. Du musst halt, es ist eine anspruchsvolle Wandertour, so. Technisch sehr, sehr einfach, aber in die Höhe musst du auch erstmal kommen. Ja, ich sag mal so, zwei von drei, die es probieren, kommen auch oben auf den Gipfel an.
Okay. Mhm. Lass uns mal kurz zusammentragen. Die sieben, ich wüsste sie nicht. Also Kilimandscharo, Afrika, Mont Blanc, Europa?
Nur man kann den Mont Blanc nehmen. Ich habe jetzt genommen den Elbrus im Kaukasus.
Okay. Ah ja, okay.
Auf der Grenze zu Russland. Ne? Dann Aconcagua in Südamerika. Mhm. Knappe 7000 Meter hoch. Dann war ich in Australien. Das ist so ein kleiner Hügel in Australien. Mhm. Dann war ich in der Antarktis. Das war sehr, sehr beeindruckend, was die Natur angeht. Das ist sehr weit weg von der Zivilisation. Mhm. Da hatte ich wirklich das Gefühl, hier bin ich weit weg und komme auch nicht wieder so schnell nach Hause. Dann war ich in Alaska. Mhm. Denali heißt der Berg dort. Und dann 2014 am Mount Everest.
Ja, den kennen dann wiederum alle.
Ja.
Die anderen Touren, die du jetzt so aufgezählt hast, die hast du ja nicht mit im Rahmen eines Coachings machen können, sondern, oder?
Der Kilimandscharo ist etwas, was ich zum ersten Mal für mich privat gemacht habe, weil er Teil dieses Seven Summits Projektes war. Und dann habe ich insgesamt 14 Kilimandscharo-Seminarreisen durchgeführt mit Klienten. Mhm. Aber die anderen Touren, die ich eben aufgezählt habe, das war ein privates Projekt. Da war ich Teil von Expeditionen, von internationalen Expeditionen. Das hat jetzt nichts mit meinem Beruf als Coach oder Speaker zu tun gehabt.
Und du hast es durchgezogen und ich finde ja auch ein Ding, man hätte ja sagen können, also wenn ich jetzt ein Kumpel von dir gewesen wäre, hätte ich vermutlich gesagt, okay, der will die sieben Summits machen, jetzt lass ihn mal auf den Kilimandscharo gehen, dann kommt er wieder runter und dann ist er auch wieder gut, dann ist er wieder am Boden. Aber nein, du hast es durchgezogen über Jahre hinweg mit dem ganzen Invest.
Ja.
Du hast die ganzen Kosten, wie hast du das eigentlich aufgebracht?
Es war sehr anstrengend, wo du gerade sagst mit dem ganzen Invest, der Invest war mehrdimensional. Also der eine Invest war natürlich, dass ich mich körperlich investiert habe, körperliches Training und in die Berge gehen und trainieren und so weiter und so fort. Dann trainiert habe, wie kann ich mich in den Bergen überhaupt bewegen? Was gehört es dazu, im Zelt zu leben, mich im ewigen Eis irgendwie am Leben zu halten? So eine äußerliche Vorbereitung. So. Aber was sehr, sehr fordernd war für mich, war so diese innere Vorbereitung. Mhm. Also was für ein Mensch muss ich im Inneren werden, um 7 Jahre an so einem Projekt zu wirken? So. Und ich hatte viel Druck in der Zeit. Also Druck insbesondere, auch diese 500.000 Euro aufzutreiben. Das heißt, ich habe die auf dem Weg entweder mir geliehen, so von Banken oder auch teilweise von Freunden. Und ich habe das refinanziert über meine Vorträge, über die Motivationsvorträge in Unternehmen, die ich halte. Aber es war immer mehr extrem hart an der Kante. Also jeder, der schon mal irgendwie das Gefühl hatte, so wo kommt jetzt ein Euro her, um mir was zu essen zu kaufen, um meine Kosten decken zu können, der kann das vielleicht nachempfinden. Das heißt, ich habe neben dieser körperlichen Höchstleistung, die ich erbracht habe, auch eine für mich sehr, sehr entscheidende Höchstleistung erbracht, nämlich diese innere Höchstleistung, diesen Druck auszuhalten, nicht zu wissen, auch wie dieses Projekt steht. Und ich wollte es ja zu Ende bringen. So, ne?
Ja, und es hat doch auch soziale Implikationen. Also in der Zeit, wo du weg bist, kannst du nicht normale Beziehungen, Freundschaften leben, Familie. Du bist weg. Du bist auch ein Einzelkämpfer ein Stück weit, oder? In Gruppe, aber...
Ja, in der Zeit, also ich glaube, man muss auch ein Stück Einzelkämpfer sein, so um auf eine Idee zu kommen, ich kümmere mich jetzt 7 Jahre lang um mich. So, auf diese Art und Weise.
Schon
dann, das muss dann schon in dem Moment in der DNA liegen. Anders ausgedrückt, also Einzelkämpfer bedeutet ja auch, dass ich sage, ich kann mich ein Stück weit auf mich verlassen. ein Stück Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, ich komme zurecht. So, das hat ja eine sehr positive Komponente und ist ja auch oft angefragt in dieser Welt. Anders ausgedrückt kann ich auch sagen, ich war zu der Zeit gar nicht bindungsfähig.
Okay.
Bindungsfähig im
Würdest du sagen?
Ja, klar. Mhm. So, auch so im Sinne von auf der Suche nach Freiheit. So. Aber da muss man auch irgendwie gucken, dass man auf der Suche nach Freiheit nicht irgendwann feststellt, man ist total entwurzelt oder man ist alleine. So, ne? Also was ich sagen will, ist, rückblickend von heute, wo ich hier stehe und drauf schaue, würde ich sagen, ich war zu der Zeit auch gar nicht in der Lage, wirklich tiefe Verbindungen mit Menschen einzugehen. So, und das hat mir auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, da 7 Jahre lang meinen Stiefel durchzuziehen.
Und was du in den Bergen entdeckt hast, auf den Gipfeln und was auch nicht, welches Versprechen sich erfüllt hat oder welche Hoffnung und welche nicht, darüber reden wir gleich. Vorher machen wir eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde,
Steve.
Die gehört zu diesem Podcast. Ja. Ich nenne dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder, oder legst nochmal was dazu. Ach, beginnen wir mal ganz einfach mit Wurst oder Käse?
Käse.
Bist du Vegetarier?
Nein.
Nee, bist du nicht. Bühne oder Plenum?
Bühne.
Schon als Speaker und so, ne?
Ja.
Fleißig oder faul?
Unfleißig.
Leistung oder Geschenk?
Na, also schon Leistung, aber das, was du gerade fragst, das ist ja alles so mehrdimensional, ne?
Alles,
so, das ist ja alles sehr, also Leistung oder geschenkt, ich finde das Leben, also der Mensch ist ja ambivalent, so jetzt mal ganz grundsätzlich so, ne? Deswegen diese Entweder-Oder-Fragen, so mag ich zum Teil, weil sie bringen schnell Klarheit rein und manchmal ist es gut, wenn man sich schnell entscheiden kann, das fordert das Leben auch von einem. Gleichzeitig ist der Mensch auch ambivalent, so, ne? Wenn ich sage, ich habe Bock auf Leistung, was ich ja habe, so, aber ich habe auch eine genauso starke Seite in mir, die sagt, ich habe auch Lust, mich auszuruhen und jetzt kommt eigentlich das Spannende ist, ich erlaube es mir auch, mich auszuruhen. Weil ich glaube, wenn man das jetzt gesellschaftlich betrachtet, dann leben wir in einer Gesellschaft, die Leistung beklatscht und auch fördert und auch lobt. Und auch wenn ich meinen 10-jährigen Sohn, meine 9-jährige Tochter in der Schule erlebe, da wird ja jedes Mal Leistung abgerufen und das wird benotet. Das heißt, wir rutschen so rein in diesen Leistungsgedanken. Das heißt, es ist ein Teil des Lebens. Und was ich in unserer Gesellschaft sehe und damit auch bei mir gesehen habe, ist so, um uns zu vervollständigen als Persönlichkeit, ist es immer gut, so vernachlässigte Anteile irgendwann mal zu integrieren. Nicht das, was vorher war, schlecht zu reden, sondern stehen zu lassen, aber dann menschlich in der Lage zu sein, dass ich neben meinem Leistungsgedanken auch noch die Fähigkeit stellen kann, so jetzt fühle ich mich kaputt, jetzt erlaube ich mir, mich auch auszuruhen. Nicht im Sinne von, nicht negativ gewertet, sondern im Sinne von, mich als Menschen in der Ambivalenz und in der Vollständigkeit zu erleben.
Die Frage ist ja auch, wer bin ich eigentlich? Bin ich das, was ich leiste? Oder bin ich das, was ich bin, nur durch meine Leistung? Und was bin ich, wenn meine Leistung wegfällt?
Ja.
Das Leben, glaube ich, ist grundlegend Geschenk, so würde ich mal sagen. Aber wir können auch was leisten und das führt auch zu einer Blüte. Meine Frage, die mir so kam, eine Alternative, die mir jetzt wirklich von deiner Geschichte her kam, auf der Suche oder angekommen?
Na, heute, wo ich hier stehe, würde ich sagen, ich bin auf vielen Ebenen angekommen und vielleicht bin ich angekommen auf einem Weg. Angekommen auf einem Weg, von dem ich heute weiß, dass er mich nährt und dass er mich trägt. Und diesen Weg nenne ich Seilschaft mit Gott, eine bewusste Seilschaft mit Gott. Vorher, wenn ich jetzt die Zeit mir anschaue mit den 7 Summits, da erlebe ich mich eher so aus der Distanz wie ein Getriebener. Wie ein Suchender, aber ohne Halt zu erleben.
Ja, verstehe.
So schon mit dem Risiko, ich kann jetzt aber auch echt tief fallen, so, ne? Weil ich so ein Halt erleben bis dahin noch gar nicht in meinem Leben hatte. So, weil ich bis dahin keine Halterfahrung gemacht habe. Heute, ich werde bis zum Ende meines Lebens ein Suchender bleiben, aber auf einem Weg, in dem ich getragen und gehalten werde.
Das ist gut beschrieben. Ja. Ich glaube, das ist auch was, so eine geheimnisvolle Frage, so ein Bedürfnis, das du durch deine Arbeit bestimmt ansprichst. Wir alle sind auf der Suche, alle Menschen suchen und es ist auch gut, nie ganz fertig zu werden, aber so einfach durch die Welt zu irren, das kann es auch nicht sein. So das Gefühl zu haben im Leben, hey, ich bin jetzt irgendwo angekommen, wo es gut ist zu sein und weiterzugehen.
Ja.
Das ist ja auch ein Geschenk.
Ja. Also ich habe das Gefühl, ich bin angekommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich fertig bin.
Ja, genau. Fertig sein wäre auch irgendwie traurig.
Ich glaube, bis zum letzten Atemzug hier auf dieser Welt bin ich noch ein Werdender. So, ne? Auch immer noch so mit der Überlegung, mit was für einer Haltung begegne ich denn hier auch die letzten Atemzüge hier auf dieser Erde. So, ne? Ja.
Wenn du die letzten Atemzüge schon ansprichst, Alternative, Sarg oder Urne?
Also, ach,
da habe ich übrigens noch niemand gestellt.
Um da mal ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Genau. Ne? Nee, lass mal ein bisschen. Ja, also ich hab da so zwei Herzen in der Brust tatsächlich. So, wenn ich so an den Sarg, wenn ich mir den Sarg vorstelle, dann denke ich an einen Ort, wo Hinterbliebene, zum Beispiel meine Kinder oder wer auch immer, wo jemand hingehen kann und vielleicht du auch durch diesen Ort in Verbindung treten kann mit mir. Das verbinde ich, wenn ich an einen
Trauerort,
Trauer und so. Ne? Wenn ich an eine Urne denke, dann denke ich eher so, für mich fühlt es sich leichter an, flexibler, bewegter. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, so wie auch mein Vater beerdigt wurde und mein Stiefvater, wenn diese Urne dann ins Meer hinterlegt.
Seebestattung?
In Seebestattung so. Okay. Dann habe ich so dieses Bild, ich könnte auch ans Meer fahren und die Idee haben, mein Vater ist irgendwo Teil dieses Meeres. So, ne? Das heißt, ich habe da im Moment noch so zwei Herzen in der Brust. Aber Stand jetzt wäre ich eher 60% bei Urne und mehr.
Okay, wow. Aber du hast richtig drüber nachgedacht.
Ja,
oft. Das ist, wow. Aha. Okay. Kugelschreiber oder Füller?
Ja, ich liebe Füller. Ich liebe echt viel. Ich habe nicht viel mit Materialismus. So, das lege ich nicht viel Wert drauf. Aber Füller, da investiere ich gerne Geld. Ich liebe das, einen wertigen Füller in die Hand zu nehmen und das auf wertigem Papier irgendwas zu schreiben, was für mich wichtig ist.
Siehst du, das wusste ich. Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Ich liebe das.
Ich wollte, dass du das sagen kannst.
Ja, ich gehe dann auch in den Laden und ich gucke auch nicht auf den Preis. Mir ist das egal. Ich suche dann dieses Schreibgerät aus, wo ich merke, so jetzt spricht es mit mir.
Damit, der Füller spricht.
Der spricht mit mir und dann frage ich erst zum Schluss, was es kostet. Und egal, was sie sagt, ich
würde... Das ist ja auch so ein Männeraccessoire.
Ist es so? Ne?
Also, gibt es zumindest. Also, ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich habe keine so großartigen, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, letzte Alternative, die uns aber auch wirklich weiterbringt, ist Koffer oder Rucksack.
Also, wenn ich aus der Vaterrolle schaue, dann sehe ich Koffer. Wenn ich mit meiner Familie irgendwo hinreise, so, da reicht ein Rucksack.
Familienurlaub.
Dann sehe ich eher einen Koffer. So, und bin dann auch ganz froh, dass meine Kinder mittlerweile auch schon so groß sind und ihren eigenen Koffer so ein bisschen bewegen können. Ansonsten, Rucksack steht für mich für Freiheit und Unabhängigkeit und für nicht, das ist jetzt wichtig, für nicht ein Geiselsein von Streben nach materiellem oder finanziellem Erfolg. Dafür steht für mich der Rucksack, für die Rückbesinnung auf das Wesentliche.
Du hast schon erzählt von den Kilimandscharo-Touren, da hast du mehrere gemacht, 14 glaube ich, ne? Mit anderen, also mit Führungskräften, Unternehmerinnen, Unternehmern, so gehe ich so von aus. Wenn man da das, was man mit auf den Weg nimmt, reduziert auf einen Rucksack, dann legst du alles ab. Also Haus, Auto, Boot kannst du nicht mitnehmen. Bist du auch nicht mehr, sondern du hast nur das, was du tragen kannst. Leichtes Gepäck ist von Vorteil im Gebirge. Man muss entscheiden, was nehme ich mit und was nicht. Was passiert bei diesem Reduktionsvorgang?
Es bringt die, wenn meine Klienten sich entscheiden, mit mir mitzukommen auf so Abenteuer-Seminarreisen, dann ist das die erste große Herausforderung. Dann bekommen sie eine Equipmentliste, was sie auf jeden Fall mitnehmen sollen. Dann gucken sie sich diese Equipmentliste an. Und dann versuchen sie sich vorzustellen, komme ich jetzt 7 Tage lang mit diesen wenigen Sachen klar? So, das heißt, sie überlegen sich zum einen, was sie mitnehmen, aber was viel herausfordernder ist, ist die Frage, was lasse ich weg? Weil irgendwann kommst du an den Punkt und stellst dir fest, das passt jetzt nicht mehr in den Rucksack rein, was muss ich stattdessen weglassen? Und dieses Weglassen, eine Entscheidung zu treffen, das nehme ich nicht mit, die ist sehr, sehr herausfordernd, aber auch heilend. Weil ich empfehle ihnen dann auch immer, dass sie nur mit Handgepäck dann zu unserem Startpunkt fliegen. Das heißt, sie geben keinen Koffer oder sonst irgendwas. Ich habe nur mit diesem Rucksack für 7 Tage. Und dann hast du auf einmal dieses Gefühl von, ich habe alles Wesentliche, was ich für 7 Tage brauche, an meinem Körper, in diesem Rucksack. Und ich kann es selber tragen. Und dieser Rucksack ist auch immer eine Metapher für, nicht nur für die Seminarreise, die wir da machen, sondern es ist auch eine Metapher für den Lebensrucksack, den diese Menschen in ihrem Alltag schultern. Und dieser Rucksack steht für all die Verantwortung, die sie in ihrem Leben tragen. Entweder bewusst entschieden, ich übernehme jetzt die Verantwortung für das Projekt, für die Familie und. Das sind alles bewusst entscheidende Verantwortungen, die ich in meinen Lebensrucksack packe. Aber manchmal ist es im Leben ja auch so, dass wir unüberlegt, also nicht entschieden Ja sagen zu einer Verantwortung, sondern es passiert auf einmal so.
Du hast sie halt.
Du hast sie, auf einmal ist sie da, ohne dass eine bewusste Auseinandersetzung damit stattfand, will ich das oder will ich das nicht. Und durch dieses Übernehmen von Verantwortung, bewusst und unbewusst, führt es dazu, dass bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite oder generell Menschen, der Lebensrucksack immer mehr wiegt auf den eigenen Schultern. Und der kann schon mal so schwer werden, dass Menschen bildlich gesprochen irgendwann auf die Knie gehen, weil er zu schwer wiegt. Ob das jetzt Burnout ist oder Depression, es gibt ja auch Symptome dafür, ne, so oder so. Und diese Metapher mit dem Rucksack ist so ein erstes Ding, nochmal wieder sich zurückerinnern, was könnte denn in meinem Leben wirklich von Bedeutung sein? Und gibt es vielleicht in meinem Leben mittlerweile irgendwie etwas, was für mich mal von Bedeutung war, aber heute nicht mehr ist? Das heißt, dass Bedeutungen werden nochmal auf Aktualität hin überprüft. Das heißt, der Lebensrucksack wird nochmal überprüft. Und das hat eine heilende Wirkung.
Steve, das klingt, ich finde, super plausibel, sehr eindrücklich, einleuchtend, vor allem, wenn man das auch selber erlebt. Du erzählst es jetzt nur und vor meinem Auge entsteht was. Aber jetzt frage ich nochmal zurück, okay, verstanden, alles wie du es beschreibst, aber ich habe jetzt eine Verantwortung und die wiegt schwer und ich spüre die Last, aber ich kann die nicht einfach ablegen. Ich könnte mal zum Kilimanjaro mit dir gehen, okay, aber im Leben kriege ich das nicht los und es ist mir eigentlich zu schwer. Weißt du, wenn das Bild nicht sich einfach lösen lässt, was sagst du dann?
Also das Leben besteht ja aus zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, ich mag das, was ich tue. Und dann gibt es so diesen Moment der bewussten Entscheidung. Ich entscheide mich dazu, das zu tun, was ich mag. Und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sagt, ich möchte ein sinnerfülltes Leben führen. Weil ein sinnerfülltes Leben zu führen bedeutet, ich bewege mich in die Richtung zu den Dingen, die ich mag, die mich ansprechen. Jetzt gibt es die zweite Dimension und das ist ein Nicht-Mögen. Das heißt, es gibt Dinge auf dieser Welt, die mögen wir einfach nicht. Jetzt kann ich hingehen und bewusst entscheiden, ich halte mich von diesen Dingen fern. Ich halte mich von der Verantwortung fern, wo ich sage, ich mag diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich kann mich dagegen entscheiden. Das geht.
Bei manchen.
So, das muss man aber auch lernen. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass ich ganz bewusst sage, ich mag das nicht, aber ich trage diese Verantwortung trotzdem. Das heißt, nicht alles, was wir nicht mögen, müssen wir aus unserem Leben verbannen. Aber ich kann meine Haltung zu den Dingen verändern, die ich nicht mag. Ich kann auch meine Haltung zu den Dingen, zu der Verantwortung, die ich nicht mag, nochmal überprüfen. Und der Mensch ist ja per se ein freies Wesen. Im Letzten sind wir Menschen frei und wir sind immer frei in der Entscheidung, die wir treffen. So können wir unsere Zukunft gestalten. Das ist jetzt wichtig. Und ich kann mich entweder bewusst gegen eine Verantwortung entscheiden, ganz bewusst, oder ich entscheide mich bewusst für eine Verantwortung, gleichwohl ich merke, dass sie ein Stück mich auch belastet, aber ich gehe sie bewusst ein. Und diese Freiheit, die liegt in uns. Und das dürfen wir ziehen.
Da würde ich dir recht geben, Freiheit und Verantwortung sind so zwei Pole, die zumindest unsere Alltags- oder unsere Lebensentscheidungen betreffen. Ja. Aber jetzt mal den Fall, mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin ist von jetzt auf nachher schwerst erkrankt, unser Familiensystem, ich habe eine Verantwortung für sie, für ihn, für die Familie. Ich will die Verantwortung auch wahrnehmen. Ich sage ja dazu. Ich sehe aber noch nicht, wie ich das überhaupt tragen könnte. Ja. Ich kann noch gar nicht ermessen, wie viel dieser Rucksack wiegt.
Ja. Ja.
Aber ich weiß, es gibt nur eine Option, mich dem zu stellen und das zu tragen.
Ja. Das ist, du sprichst ja von Extremsituationen im Leben.
Ja, ich habe gerade so eine vor Augen auch. Ja,
genau, die vielleicht auch viele Hörer und Hörerinnen kennen aus ihrem eigenen Leben. So. Und ich glaube, spätestens an dem Punkt ist es fundamental wichtig, dass man sich mit der Frage beschäftigt, was trägt mich denn? Was gibt es in diesem Leben, was mich trägt und auch gerade durch solche Extremsituationen? Und da kommt für mich, so nenne ich das immer, die Seilschaft mit Gott ins Spiel. Also spätestens da muss ich mir die Frage stellen, so wie stehe ich zum Glauben? Und was ist mit meiner Sehnsucht, dass es neben mir noch etwas gibt, was größer ist als ich selber? So, und wenn ich mich dann öffne für die Überlegung, vielleicht ist ja die christliche Spiritualität doch etwas, was mich tragen kann und mir Halt geben kann und die mir hilft, durch diese schwierigen Extremsituationen des Lebens hindurchzugehen, ohne mir die Situation zu nehmen. Aber wenn Gott mich in einer Seilschaft durch solche Situationen trägt und mich hindurch begleitet, wie ein zuverlässiger, vertrauensvoller Weggefährte, ist meine Vorstellung, dass diese Situation etwas annehmbarer werden und mir auch Kraft geben, sie auszuhalten. Und etwas auszuhalten ist die letzte Ressource, die uns Menschen bleibt. Egal wie schlimm Situationen manchmal sind und die Realität ist oft schlimm. Und oft ist sie dramatisch. Aber die letzte Ressource, die wir Menschen haben, auf die wir uns immer zurückbeziehen können, ist die Fähigkeit, etwas auszuhalten. Mhm. Und ich erlebe das so, in einer Seilschaft mit Gott, kann ich mehr Dinge aushalten und tragen. Ja.
Die letzte Ressource ist das Aushalten. Ich finde, den Satz kann man sich mal so ein bisschen nachklingen lassen. Du hattest, Stichwort Gott und Entdeckungen in den Bergen und so, du hattest ein besonderes Erlebnis am Mount Everest, wo überhaupt das Thema Gott nochmal in dein Leben gekommen ist. Du warst mal in der Kirche, bist irgendwann ausgetreten, hattest damit gar nichts zu tun. Und dann warst du auf deiner 7-Summit-Tour am Mount Everest. Mhm. Was ist da passiert?
Ich stand im Basislager. Das Basislager von Mount Everest ist ja schon 6000 Meter hoch. Das ist so hoch wie der Kilimandscharo in Afrika. Das heißt, ich bin mit seiner Zeit schon eine gewisse Höhe. Und in diesem Basislager verbringt man erstmal eine gewisse Zeit, damit sich der Körper an diese Höhe gewöhnt. Und in diesen 7 Tagen, wo wir im Basislager verweilen, stand ich dann am Fuße des Gletschers, der Khumbu-Gletscher, Khumbu-Eisfall, und durch den wir durch müssen, durch den alle Expeditionen durch müssen, um weiter nach oben zu kommen. Mhm. Und dieser Gletscher ist eine Schlüsselstelle, weil der ist gefährlich. Es können Eisblöcke auf den Kopf fallen oder man kann in eine Gletscherspalte fallen oder es kann eine Lawine kommen. Deswegen ist diese Stelle schon sehr relevant. Und an einem Tag stand ich so an diesem Fuße des Gletschers und gucke so nach oben und höre eine leise, aber extrem klare Stimme, die da sagte, dieses Jahr ist es zu gefährlich. Und das Spannende war, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe diese Stimme nicht in Frage gestellt. Ich habe dieser Stimme sofort vertraut und habe in diesem Moment die Entscheidung getroffen, ich drehe um. Ich folge dieser Stimme. Und dann bin ich am nächsten Tag umgedreht. 48 Stunden später, exakt an der Stelle, wo ich diese innere Stimme gehört habe, exakt da, passierte dann 48 Stunden später nach meiner Entscheidung der größte Unfall aller Zeiten am Mount Everest. Bis heute der größte Unfall aller Zeiten. Es kam eine Lawine und es sind 16 Menschen gestorben. So, und das war für mich ein extrem prägendes Erlebnis. Die ganze Situation war natürlich ganz schrecklich. Also, dass da 16 Menschen ihr Leben gelassen haben.
Ja, das ist furchtbar.
Das ist furchtbar, das ist schrecklich, das ist dramatisch. Für mich persönlich bedeutete das, mal davon abgesehen, dass ich extrem dankbar war, so, und auch mitgefühlt habe mit denen, was da so passiert ist. Aber als dieser Schockmoment so ein bisschen abgegolten ist, hatte ich so das Gefühl, nee, das war doch Gottes Stimme, die da zu mir gesprochen hat.
Du verstehst es als Gottes Stimme, die du gehört hast.
Ja. Und man muss ja dazu sagen, das, was du vorhin gesagt hast, ich habe ja eigentlich viele Jahre vorher Gott den Rücken zugekehrt. So, bis dahin war ich nicht bewusst mit Gott unterwegs. Aber dieser Moment, der hat mich nochmal zurückgeholt. Oder Gott hat mich nochmal zurückgeholt. Und dann war mein Seven Summits Projekt da eigentlich auch mit der Situation abgeschlossen. Die 7 Jahre waren rum. Und dann war ich zu Hause in meinem Hamburger Büro. Und das Setting war, ich war im Außen als Vortragsredner, als Motivationstrainer, als Coach. Ich hatte meinen Höhepunkt bis dahin erreicht. So, das war, im Außen war ich sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Was keiner wusste in dem Moment, war, wie es mir innerlich ging. So, okay. Maximale Diskrepanz.
Ja.
Maximal. Weiter. Und das war total schwer für mich auszuhalten. Mhm. So. Und innerlich war ich ohne Energie und ich fühlte mich leer. Deswegen meinte ich vorhin, dass, wonach ich mich eigentlich gesehnt habe, dass, wenn ich die Gipfel erreiche, dass mein Leben dann besser ist.
Hast du nicht erreicht.
Das Gegenteil ist eingetreten.
Ja.
Das Gegenteil ist eingetreten. Und ich war dann hilflos. So. Ich dachte, ich weiß jetzt nicht, was ich in meinem Leben ändern soll, damit es mir besser geht, weil das, woran ich immer glaubte, ich muss auf die Gipfel rauf, ich muss erfolgreich werden und dann ist mein Leben besser, das ist es im Leben. So, und dann hatte ich keine Idee. Und dann bin ich in meinem Hamburger Büro auf die Knie gegangen und habe dann mit so einer Hand so eine ausstreckende Bewegung gemacht, so, und habe praktisch Gott mein Leben hingehalten und habe gesagt, ey, lieber Gott, wenn du eine Idee für mein Leben hättest, dann wäre ich jetzt bereit, diese zu hören. So, und das war für einen Moment, war für mich ein Moment, wo ich sagte, nee, lieber Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Tatsächlich, weil ich bin jetzt ideenlos. Weil ich gemerkt habe, dass die Entscheidung, die ich für mein Leben getroffen habe, mich nicht dahin bringen, wo ich mich gerne gesehen hätte in meinem Leben. So, und dann startete eigentlich mein bewusster Glaubensweg. Heute, wenn ich hier so stehe und von heute auf diese Zeit zurückschaue, verstehe ich das so, dass mich Gott über diese 7 Summits, über diese Gipfel dieser Berge geführt hat, weil er vielleicht irgendwie geahnt hat, der Junge, der muss jetzt erstmal auf diese Gipfel rauf, damit er sieht, dass das, was er, wonach sich eigentlich sehen, da nicht findet. Mhm. So,
wo er was nicht kriegt.
Wo er was nicht kriegt, was er denkt, was er da kriegt. Und um dann vielleicht auf die Idee zu kommen, na, vielleicht muss ich an einer anderen Stelle suchen. Ich habe so das Gefühl, so im Nachhinein, Gott hat mich da über diese Berge dann doch irgendwie begleitet.
Wir haben vorher über Leistung und Geschenk gesprochen, wo du das so beschreibst, du kniest dich nieder, du hältst die, du streckst die Hände auf und hast die offen. Das ist ja so eine Grundhaltung, körperlich und seelisch, wo du nur auf Empfangen schaltest. Wo du
ja, genau.
Hast du da etwas empfangen, geschenkt bekommen?
Eine Hoffnung. Erstmal Hoffnung.
Guck an.
Erstmal die Hoffnung, dass es, auch wenn ich das jetzt nicht sehen kann, aber dass es irgendwie einen Weg daraus gibt.
Okay.
Ich hatte diese Hoffnung. Also ich war nicht frei. Also
keine fertigen Antworten oder so?
Nee, das war ja auch alles sehr, sehr diffus. Ich wusste auch gar nicht, was bedeutet denn das jetzt? Ich bitte Gott jetzt um Hilfe.
Ja.
Und ich wusste auch gar nicht, wie soll denn diese Hilfe jetzt aussehen? Das war mir alles nicht bewusst, aber ich wusste, es ist jetzt erstmal so noch ein Strohhalm, mit dem ich mich festhalten kann. Insofern kam Hoffnung. Hoffnung war da. Und für mich begann dann ein langer Weg, um überhaupt das zu verstehen, wer ist Gott? Was will Gott? So, und wie kann ich eine Begegnung mit Gott verstehen? Was bedeutet denn das jetzt für meine Entscheidung, die ich morgen in meinem Leben und in meinem Business treffe? Das war ja ein Lernprozess, der auch immer noch läuft, so, der wahrscheinlich auch nie enden wird. Aber es war erstmal so ein Moment voller Demut und auch so voller Hingabe im Sinne von, ja, da war ja auch ein Moment voller Vertrauen. Ich merke das jetzt gerade, wo ich drüber spreche. Es war Hoffnung da und es war auch Vertrauen da. Ein Vertrauen im Sinne von, ich gebe mich dir jetzt schutzlos hin, ohne Kraft, innerlich leer, gebe ich mich dir jetzt schutzlos hin im Vertrauen darauf, dass du was für mich hast.
Das ist ja eigentlich genau das, was man als Glaube bezeichnet oder was christlichen Glauben ausmacht. Nicht den Verwahrhalten von irgendwelchen Dingen, die gibt es auch, Glaubensinhalte, aber es ist diese Grundhaltung erstmal so, das Herzstück, was Glauben ist.
Ja.
Steve, sag mal, du bezeichnest dich als Personal Trainer für Sinnfragen. Sinn spielt eine Rolle in vielem, was du tust. Du machst auch eine Ausbildung zu Existenzanalyse. Das klingt ein bisschen steckt manches dahinter, aber Sinn spielt ist so ein Schlüsselbegriff. Jetzt frage ich da nochmal bewusst nach, hat alles in der Welt Sinn oder sind Dinge nicht einfach zufällig, auch furchtbar zufällig? Du hast selber dieses Ereignis am Mount Everest angesprochen. Du bist da verschont worden, aber 16 andere hat es getroffen. Ist das sinnvoll?
Ja, ich habe da ja keine Antwort drauf. So, ne? Ich kann das ist ja genauso, wie du sagst. So, das sind die Fakten. Aber man sagt ja auch so schön, Gottes Wege kann man nicht, man kann das nicht alles verstehen. So, und vieles bleibt auch im Verborgenen. So verstehe ich auch den Glauben. So, man kann nicht alles verstehen, was Gott so macht oder wo er seine Hände im Spiel hat. So. Und genauso ist für mich diese Situation auch. Ne? Wieso gerade ich und wieso trifft es diese 16 Menschen? Thema Sinn ist für mich fasziniert die Frage nach dem Sinn. Und die hat mich schon damals immer beschäftigt. Und damals zwischen 16 und 18 bin ich in unsere ortsansässige Bücherei gegangen und habe dort, meine Sehnsucht nach Sinn war sehr, sehr groß. Und ich habe da auch drunter gelitten, dass ich keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn hatte. Und ich hatte so die Vorstellung, es muss doch möglich sein, den Sinn des Lebens in einem Begriff festzulegen. Es muss doch möglich sein. Und deswegen bin ich in diesen Büchereien gegangen und habe mir alles reingezogen, was die über Psychologie, Religion und Glaube zu erzählen haben. Weil ich dachte, Religionen müssen noch eine Antwort haben. So, nach 2 Jahren kam ich auf eine Antwort, von der ich damals dachte, das ist die einzige Antwort, die Sinn macht, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ich kam auf die Antwort, Liebe. Liebe ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das war für mich so, ohne wirklich die heutige Tiefe zu verstehen, diese Antwort. Aber damals hatte ich so das Gefühl, das ist richtig. Und dann habe ich mir ein Tattoo machen lassen, mein erstes Tattoo überhaupt, und habe mir hinten mein Symbol für Liebe tätowieren lassen. So.
Und jetzt was ist dein Symbol für Liebe?
Nein, man sieht da so einen sehr kräftigen Mann, der ein sehr zerbrechliches Baby in der Hand hält.
Okay.
So, und schützen. Und einmal will ich den Bogen spannen, damit die Geschichte verstanden wird. Ich habe mich jetzt vor 3 Wochen nochmal taufen lassen. Und es gibt da 2, 3 Bibelstellen, und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht so richtig, wo ganz explizit steht, Gott ist Liebe. Und das war mein Taufvers. Den habe ich mir rausgesucht als mein Taufvers. Und das war so, für mich schließt sich da so ein Kreis, weil als ich mit 16, 18 in diese Buchhandlung gegangen bin, auf das Ergebnis kam, der Sinn des Lebens muss Liebe sein. Und jetzt stoße ich auf meinen Taufvers, Gott ist Liebe. Für mich ist das so wie so eine Klammer, die sich jetzt nochmal irgendwie schließt. Was ich sagen will ist, die Frage nach dem Sinn war für mich immer Existenz. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema halt auch sehr, ich sag mal, professionell mit dem Thema. Ich schaue da aus der Sicht der Existenzanalyse drauf. Existenzanalyse ist eine Psychotherapie-Richtung, die davon ausgeht, dass der Mensch ein nach Sinn strebendes Wesen ist. Mhm. Es liegt in der DNA des Menschen, die Frage nach dem Sinn sich zu stellen und vielleicht auch irgendwie eine Antwort drauf zu finden. Und ich schaue aus der Sicht der christlichen Spiritualität drauf.
Brillengläser sozusagen, mit denen du da drauf guckst.
Die sich sehr schön ergänzen. Mhm. So, und ich glaube, der große Unterschied ist, ich erlebe die Sinnfrage in zwei Dimensionen. Die eine Frage würde man stellen, was ist der Sinn in meinem Leben? Sehr individuell, ja, sehr situativ, sehr persönlich, ja. Biografisch. Und da guckst du die Existenzanalyse drauf. Und dann gibt es aber auch das, wo die christliche Spiritualität eine Antwort gibt. Da sehe ich eher so die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. So, und ich sehe das wahre Goldstück in der Schnittstelle zwischen diesen beiden Blickrichtungen.
Und Liebe ist ein Schlüsselbegriff. Ich glaube, das kann man festhalten. Über Taufe könnte man wahrscheinlich diskutieren. Ja. Das ist aber gar nicht der Punkt jetzt. Ja. Danke für diese Einblicke. Ja. Sif, es gehört zu diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas, da drin sind viele bunte Lose. Ich bitte dich, das mal herzuziehen zu dir und dann einfach ein Los rauszuziehen. Wähl einfach eins, da steht irgendein Spruch drauf, es hat mit dem Thema Hoffnung zu tun. Und lies mal vor und dann kommentiere es.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Das ist ja wie abgesprochen.
Ja, siehst du? Soll so sein.
Hm? Ja, schön. Steht im Neuen Testament.
Ja, 1. Korinther 13,13. Ja, es passt nochmal gut irgendwie das zusammen, was wir eben so besprochen haben. Mhm. Ne? Wir haben über die Situation gesprochen, was blieb, als ich auf den Knien mich hingegeben habe. Da habe ich ja gesagt, Hoffnung war da. Hoffnung taucht ja hier auch auf und wir haben eben über Liebe gesprochen, das taucht hier auch auf. Also insofern finde ich das nochmal eine sehr passende Zusammenfassung.
Sag mal, wenn du jetzt, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen auf deine Touren, die du gemacht hast, was du jetzt so sagst, Sinnfragen, Liebe, wie du Menschen da begleitest. Nimm mal noch einen anderen Begriff. Wie kann ein Mensch denn Frieden finden, eine Zufriedenheit? Also Lust, was zu leisten, auch Berge zu erklimmen, aber dann zur Ruhe zu kommen.
Ich glaube, es hat auch was mit der Identitätsfrage zu tun. Du hast das vorhin schon mal so durchklingen lassen und der Spur würde ich gerne folgen. So, wer bin ich denn? Mhm. Also bin ich die Leistung, die ich erbringe? Bin ich das Haus und das Auto und die Uhr, die wertvolle Uhr, die ich irgendwie mir erarbeitet habe, bin ich das? Oder was ist denn mit der Frage, wer bin ich denn, wenn man mir all das nehmen würde? Was bleibt denn, wenn man mir all den Erfolg nehmen würde? Ich spreche jetzt nicht gegen Erfolg, das ist nicht die Idee.
Verstehe.
So. Darum geht es nicht. Aber es geht neben dem um die Frage, wer bin ich denn, wenn all das nicht wäre? Und viele Menschen, so erlebe ich das, stellen sich die Frage gar nicht. Die haben es irgendwie geschafft, im Außen mehrere Gipfel zu erklimmen und erleben das als tragend. Und spätestens, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, wie eine Krankheit oder eine ganz schlimme Diagnose oder irgendwas Schlimmes, wo auf einmal diese haltgebende Erfolgsstruktur zerbricht, dann spätestens dann spüren sie vielleicht so etwas wie so ein inneres Fallen. So, und mir geht es irgendwie darum zu schauen, kann ich, ein innerer Frieden bedeutet für mich, ich habe eine Idee davon, wer ich bin, bevor ich geleistet habe. Wenn man zurückschaue in eine Biografie oder jeder mal so in seine eigene Biografie schaut, so wie wurde ich denn empfangen hier auf dieser Welt? Wurde ich in dieser Welt empfangen von Eltern, die mir das Gefühl gegeben haben, oh boah, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt? Bevor ich geleistet habe, habe ich das Gefühl bekommen, ich bin jemand, ich bin liebenswert, bevor ich geleistet habe? Oder habe ich so eine Prägung mitbekommen wie, wenn du dich als Kind so und so verhältst oder wenn du viel leistest, so wie es auch gute in meiner Noten Prägung war, gute so. Noten, viele Tore schießt beim Fußball. Wenn ich leiste, so, dann bin ich liebenswert, habe ich eher so eine Prägung mitbekommen von zu Hause. Und wenn man so eine Prägung mitbekommen hat von zu Hause, und ich gehöre mit zu den Menschen, die so eine Prägung mitbekommen hat von zu Hause, dann finde ich es total dienlich, aus seinem eigenen Weg irgendwann mal nochmal sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn, bevor ich geleistet habe? Und bewege ich mich auch in einem Umfeld, wo das gesehen wird? Oder wird in meinem Umfeld nur das gesehen, was ich abliefere im Außen? Mhm. So, und inneren Frieden finde ich dann, wenn ich für mich eine Antwort auf die Frage gefunden habe und auch tatsächlich spüre, ich bin liebenswert, einfach weil ich hier bin, bevor ich angefangen habe abzuliefern.
Und wahrscheinlich sind wir das, was wir waren, bevor wir geleistet haben, auch wenn wir nicht mehr leisten können und auch wenn wir gescheitert sind, dass da etwas bleibt, was immer noch liebenswert ist. Und das hat wieder mit der Liebe zu tun, die du schon erwähnt hast.
Ja, da würde ich gerne einhaken. Ist sehr spannend, weil es gibt in dem Moment, wo wir noch leisten können, weil wir körperlich dazu noch in der Lage sind und auch so, dann das ist ja so das eine. Aber du sprichst ja gerade den Moment an, wo ich irgendwann auch aus körperlichen Gründen nicht mehr leisten kann. So, da werde ich ja so reingeschubst durch das Leben. So, und spätestens da, wenn ich nicht fallen will, spätestens da brauche ich ja eine Idee davon, wer bin ich denn, wenn ich nicht leisten kann. Ja. Und deswegen halte ich es total für sinnvoll, sich über den Sinn Gedanken zu machen, einfach nicht nur aus einer Luxussituation heraus. Das Sinnthema ist für mich keine Luxusfrage, sondern die Beschäftigung mit dem Sinn ist das Fundament, auf dem wir stehen. So, aber in unserer Gesellschaft wird das, glaube ich, anders erlebt. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist gerade jetzt, ist sie reif für diese Sinnfrage, weil gerade jetzt merkt unsere Gesellschaft, das Leben ist brüchig. Ich meine, man muss ja nur an die Nachrichten
gucken. Klar, es geht ganz viel, was uns getragen hat, zerbricht. Und dann ist die Frage nach dem Grund, was hält, eine ganz wesentliche. Genau. Steve, vielen Dank. Wir könnten noch lange reden, aber du weist uns auf Wesentliches hin. Ich stelle dir zum Abschluss noch drei, nicht Fragen, ich gebe dir drei Satzanfänge und bitte die zu vollenden. Mhm. Erster Satz: Wenn mir heute jemand 1 Million Euro schenkt, dann würde ich damit
einen Teil spenden und einen Teil, ich wäre aus dem Impuls heraus, wäre ich damit erst Impuls, einen Teil gebe ich weg. Zweiter Impuls ist, mit dem, was ich jetzt erstmal behalte, wäre ich jetzt erstmal überfordert. Und im dritten Impuls würde ich mich dann hinsetzen und überlegen, was ich damit mache.
Gleich mal ein Plan. Drei Schritte.
Das ist ein Drei-Schritte-Plan. Wie soll ich wählen?
Noch so eine Frage: Wenn heute mein letzter Tag wäre, dann würde ich?
Dann würde ich zurückschauen und würde ich als erstes sagen, danke, lieber Gott. Und dann hätte ich so das Gefühl, der Weg, den ich gegangen bin und wie ich ihn gegangen bin, das war genau richtig.
Letzter Satz: Das Wesentliche im Leben ist für mich,
regelmäßig über das Wesentliche im Leben nachzudenken.
Danke, dass du das tust, Steve, und dass du andere dabei begleitest.
Dankeschön.
Vielen Dank für deinen Besuch bei Hoffnungsmensch.
Danke.
Gottes Segen und viel Hoffnung. Immer einen Halt, der dich trägt.
Dankeschön.
Und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch hält, eine Tür, die immer wieder aufgeht und ein Stück Himmel im Herzen, das euch hält. In diesem Sinne alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.